Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Sodale, da sind wir wieder. Und zwar in Woche 1. Post Endgame, also quasi in dem luftleeren Kinoraum nach dem vorerst letzten Avengers-Film. Es ist ja wirklich irre, wer da alles stirbt. Ein reines Superhelden-Massaker. Also und dann auch noch und es ist der absolute Wahnsinn. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Also auch die anderen hier, und dann auch noch sehen am Ende des Films auch nicht mehr wirklich ganz taufrisch aus. Na gut, Hashtag don't spoil the endgame, wisst ihr natürlich. Und das würden wir selbstverständlich hier natürlich auch nie machen. Stattdessen gibt's ein kleines Gimmick zum Film im Netz, da erzähle ich euch gleich was zu. Freut euch darüber hinaus bitte mit mir auf einen super Gast heute, nämlich die Filmproduzentin Sandra Maischberger. Ja, nicht Journalistin, nicht Moderatorin, heute ist sie Filmproduzentin. Ihr erster Kinofilm kommt nächste Woche raus. Es geht darin um einen sogenannten Ehrenmord. Extrem spannend. Sprechen wir mit ihr drüber. Und Anna Wollner kommt dann auch noch rein. Sie hat sich für uns den Film Das schönste Paar angeguckt und mit der Hauptdarstellerin gesprochen, die dieses Jahr beim Deutschen Filmpreis übrigens gleich für 2 Lolas nominiert ist. So, sonst noch irgendjemand, irgendeine Wortmeldung an mich zu Beginn der Show?
Wenn ich das mal fragen darf, wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen?
Im Universum gibt's noch mehr Planeten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mein Name ist Hatun. Hatun Sürücü. Aber Hatun sagt keiner zu mir. Alle nennen mich Aynur. Einfach nur Aynur. Wie das Leuchten des Mondes. Sie könnte ich sein. Oder auch sie. Oder sie. Aber nee. Das bin ich. Mein Bruder hat mich erschossen. Im Februar 2005. Ich war ein Ehrenmord. Der erste, der so richtig fett Presse hatte.
Das ist ein wirklich richtig krasser Einstieg in den Film Nur eine Frau, der nächste Woche im Kino startet und über den wir nächste Woche auch noch ausführlicher sprechen, dann mit der tollen Regisseurin Cherry Horman, die den gedreht hat. Da es aber jetzt auch eine Möglichkeit gab, mit der Produzentin des Films zu sprechen und weil diese Produzentin Sandra Maischberger ist, möchte ich euch beides nicht vorenthalten und daher gibt es das Treffen mit ihr schon diese Woche in Eine Stunde Film. Erzählt wird in Nur eine Frau die Geschichte von Hatun Sürücü. Vielleicht erinnert sich mancher ja doch an sie, selbst wenn sie es im Eingangsmonolog des Films bezweifelt.
Vielleicht war ich euch damals schon egal. Vielleicht denkt ihr, na und? Alles schon so lange her. Kann die nicht einfach tot bleiben? Stimmt, ich bin tot. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber eine Sache ist gut daran. Ihr sitzt vor mir und hört zu. Also willkommen. Willkommen in Deutschland.
Das ist kein neues, aber ein extrem wirkungsvolles Stilmittel, nämlich die ermordete Person, um die es hier geht, ihre Geschichte selbst erzählen zu lassen. In diesem Fall dargestellt durch die tolle Schauspielerin Almila Bagriacic, die Hatun Sürücü hier spielt. Wenn ihr euch nicht erinnert, helfe ich euch kurz auf die Sprünge. Februar 2005 war es, als Hatun, die 1982 in Berlin geboren ist, von ihrem jüngsten Bruder auch genau hier, nämlich in Berlin, auf offener Straße erschossen wurde. Es war ein sogenannter Ehrenmord, weil Hatuns radikal-islamische Familie der Ansicht war, die damals 23-Jährige hätte nichts anderes verdient, weil sie nach westlichen Maßstäben leben wollte, weil sie erstaunlicherweise nicht mehr zurück wollte zu ihrem sie verprügelnden und vergewaltigenden Zwangsehemann in die Türkei, weil sie einen Beruf lernen wollte und weil sie selbstbestimmt leben und auch lieben wollte, und zwar wie und wen sie wollte. Schaut da gerne mal im Netz. Ihr Fall, der damals quer wirklich durch alle Medien ging, ist in vielen Einträgen sehr ausführlich beschrieben und kommt jetzt eben nächste Woche als Spielfilm mit dokumentarischen Einspielern ins Kino. Über den Film selbst sprechen wir hier nächste Woche zum Filmstart noch detaillierter, dann wie gesagt auch mit der Regisseurin, mit Cherry Horman. Als es aber dann, wie gesagt, auch dieses Angebot gab, mit der Produzentin drüber zu sprechen und ja, dass das dann auch noch die sehr geschätzte Kollegin Sandra Maischberger ist, da hatte ich genau darauf wirklich sehr großen Bock.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Und da sitzt sie mir gegenüber, Sandra Maischberger.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Kommen. Wir müssen vielleicht doch für den einen oder anderen, obwohl sie das mit der Produzententätigkeit auch im Fernsehen ja wirklich schon ein paar Tage mittlerweile machen.
20 nebenbei, Jahre, ja.
Richtig. Müssen wir, glaube ich, trotzdem für den einen oder anderen nochmal erklären, wie denn aus der wirklich als Journalistin und Moderatorin bekannten Sandra Maischberger jetzt auch eine Filmproduzentin Sandra Maischberger werden konnte.
Über viele, viele Jahre. Das fängt einfach damit an, dass ich mich nie als Moderatorin in erster Linie begriffen habe, sondern ich bin eine Journalistin. Und ich habe als Journalistin immer unterschiedliche Dinge gemacht, zum Beispiel Filme als Autorin. Also unterschiedliche. Ich habe unter anderem einen Film gemacht über Helmut Schmidt. Ich habe einen Film gemacht über einen Bergsteiger, der halb gelähmt auf einen 8000er steigt. Also ich mochte immer diese Filmarbeit, weil sie eine Sinnlichkeit ergänzt an mein normalerweise total verkopftes journalistisches Dasein. Und wir haben eine Produktionsfirma gegründet, mein Mann und ich, die deshalb gegründet wurde, damit wir Dinge machen können, die wir machen wollen. Nicht nur die Themen, die sozusagen von den Sendern zu uns kommen, sondern Dinge selber entwickeln können. Das war eben vor 20 Jahren. Und in dieser Arbeit, in dieser Firma haben wir vor allem natürlich am Anfang Dokumentationen gemacht, Reportagen, immer aber auch Dokudramen, weil sie als Journalist immer an den Punkt kommen, wo sie eine Geschichte nicht erzählen können, weil sie plötzlich keine Bilder haben. Mhm. Also hat man angefangen zu inszenieren. Das haben wir schon wirklich vor mehr als 20 Jahren begonnen. Und das hat sich aber entwickelt dahin, dass wir gerade in den letzten 10 Jahren so spielfilmerische Dokudramen gemacht haben, mit Edgar Selge zum Beispiel in der Hauptrolle als Otto Weid fürs Fernsehen. Natalia Werner war unsere Mata Hari und Francis Fulton Smith unser Hermann Göring. Und dieser Stoff lag dann da, über den wir jetzt diesen Film gemacht haben. Und ich dachte, mit wem will ich diesen Film machen? Und wollte gerne eine Regisseurin und dachte an Sherry, weil ich kannte sie, ich kannte ihre Filme. Und ich habe sie gefragt, ob sie ein Dokudrama machen will. Und sie sagte, ich weiß gar nicht, was du meinst, aber ich finde die Geschichte interessant. Mhm. Und lass uns einen Film machen. Und so kam es, dass Sherry mir sozusagen, wenn sie so wollen, das Universum nochmal geweitet hat. Ich habe durch sie unheimlich viel gelernt. Und habe jetzt zum ersten Mal tatsächlich einen Spielfilm gemacht, in den Dokumentarisches eingewoben ist, statt umgekehrt. Und zum ersten Mal einen Film, der sich den Raum gegriffen hat, an dem wir irgendwann alle an einem Punkt sagten, der muss auf die Leinwand. Mhm.
Haben sich da in dem Fall eine Produzentin und eine Regisseurin getroffen, die beide ein großes Faible haben für... Sie haben gesagt Dokudrama, aber speziell auch für die verfilmte Biografie eines Menschen, denn das hat Sherry Horman gemacht mit Wüstenblume und mit 3096 Tage. Genau. Sie haben es als Produzentin schon gemacht. War das so eine gemeinsame Schnittmenge, die von vornherein auch eine Rolle gespielt hat?
Ganz sicher war es das. Ganz sicher aber auch das Interesse an dem Leben einer jungen Frau, von der wir beide, glaube ich, gleich wussten, die gehört zu uns, das sind ja wir. Also das ist eine junge Frau, die möchte einfach... ihr Leben leben. Die möchte ausgehen, mit wem sie will. Sie möchte gerne entscheiden, was sie anzieht. Sie möchte gerne ihrem Sohn eine verantwortliche Mutter sein. Das hatte so viel mit uns zu tun. Das war ein gemeinsamer Blick darauf tatsächlich.
Sie möchte Dinge, die uns in der westlichen Gesellschaft nichts anderes als selbstverständlich erscheint.
Heute. Ist gar nicht so lange her.
Das ist richtig.
Davon. Wissen Sie, wie lange eine Frau in Deutschland ihren Mann fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf? Wissen Sie, wann dieses Gesetz abgeschafft worden ist?
Boah, ich befürchte in den 60er,
70er Jahren. 70ern. Wir reden von den 70er Jahren.
Wahnsinn.
Wir reden davon, dass es Häuser gab für gefallene junge Frauen, die schwanger geworden sind, die zum Teil zur Abtreibung gezwungen wurden. Oder sie mussten das Kind bekommen, es wurde ihnen sofort weggerissen. Also wir reden von Moralvorstellungen, die gerade eben das Leben der Frauen immer einschränken, die wir gerade vorgestern überwunden haben.
Nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, war, spielt der Film ja auch in einer Zeit real zwischen Ende der 90er und Februar 2005, wo Hatun ermordet worden ist von ihrem jüngsten Bruder. Zu der Zeit waren wir bereits in einer gesellschaftlichen Situation hier in Deutschland, wo es für uns selbstverständlich ist, was diese junge Frau will. Auf der anderen Seite ist es aber immer noch die Zeit gewesen, in dem zumindest extrem ausgelegten Kulturkreis, aus dem sie kommt, wo Dinge, die für uns selbstverständlich waren, gegen vom BKA aufgelistete und benannte quasi Todsünden verstößt, die einen Ehrenmord rechtfertigen in dieser Ausführung. Wie geht das zusammen? In einem Land wie Deutschland, in einer Stadt wie Berlin, Hatun Sürücü ist in Berlin geboren, ist also quasi Berlinerin gewesen und trotzdem Teil einer Familie, die etwas, was für uns selbstverständlich ist, auslegt als, das ist so eine hohe Schande, so ein hohes Vergehen, dass es den Tod rechtfertigt.
Naja, also Berlin ist wahrscheinlich ein bisschen so wie ein Brennglas, eine Entwicklung, die sich hier besonders stark zeigt, weil wir die Metropole sind in Deutschland. Also wir sind ein Anziehungspunkt für Menschen aus allen Ländern. Und es kommen natürlich ganz viele hierher, die Strukturen, Ideen, Traditionen, Sitten, Gebräuche mitbringen und die dann erstmal weiterleben. Obwohl sie in einer völlig anderen Umgebung sind und manchmal sogar stärker, sie betonen, weil sie das Gefühl haben, das ist das Einzige, was sie jetzt quasi noch mit der alten Heimat identifiziert. Also das ist ja eine Geschichte, die wir wissen, dass eben in der zweiten Generation die Traditionen plötzlich stärker betont wurden, weil man eben eine Identität suchte in diesem fremden Land, in das man gekommen war. Das hat sich verselbstständigt auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite gab es eben auch eine Abwehrhaltung gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft, die ja immer noch Schwierigkeiten hat, mit Ausländern umzugehen. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Mhm. Und wo sich dann die dritte Generation gesagt hat, also wenn ihr uns nicht wollt, dann wollen wir euch auch nicht. Und sich dann plötzlich auch nochmal auf Regeln berufen hat, die eigentlich gar nicht mehr dazugehören. Und in einer Zeit, das muss man auch sagen, in der fundamentalistische Ideen offensichtlich sowieso eine Anziehungskraft haben, auch auf junge Leute. Also die klare Antwort, das klare Schwarz oder Weiß in einer Welt, die ein bisschen unübersichtlich wird. Also das alles, glaube ich, spielt zusammen in die Entstehung dessen, was man gerne Parallelkulturen nennt, was ich nicht mag als Wort, weil Parallelkultur immer heißt, das ist die Kultur von denen und das ist meine und das hat mich alles nicht zu interessieren. Also jeder kann sich hinter seinen Zaun zurückziehen und sagen, was auf der anderen Seite passiert, das geht mich halt nichts an. Und das ist für meinen Begriff, weil ich ja gerne in einer offenen und auch, jetzt sage ich das böse Wort, multikulturellen Welt leben möchte. Ich fand es immer eine Bereicherung, fremde Kulturen, Menschen unterschiedlicher Herkunft um mich zu haben, weil ich immer davon profitiert habe. Und weil ich selber als Kind in Italien aufgewachsen bin und erstmal Italienisch lernen musste und weil ich einen Mann geheiratet habe, der aus Tschechien kommt. Also ich lebe das und ich weiß, es ist anstrengend, weil es heißt, du musst dich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen, die du erstmal verstehen musst. Und das ist jetzt der Punkt für diesen Film, du musst begreifen, dass es auch deine Sache ist. Also diese junge Frau, die ist wie wir. Und sie ist eben nicht die Fremde. Es gab mal einen Film, der hieß Die Fremde. Und ich dachte mir, wieso heißt denn das Die Fremde? Wieso? Das ist doch, die ist doch wie ich. Die ist, wie ich Anfang 20 war. Nur, dass sie eben, um dahin zu kommen, sich gegen eine überkommene Wertvorstellung auflehnen muss.
Das ist jetzt als Kinofilm ihr Produzentendebüt?
Absolut.
Wenn man da sich an ein so thematisch heißes Eisen ranwagt, habe ich mich gefragt, wie viel Recherche zu diesem Thema nochmal, um es dann wirklich auch im Film so abbilden zu können, verlangt Sandra Maischberger sich ab, bis sie dann sagen, okay, jetzt haben wir so viel zusammen recherchiert, jetzt können wir das Ding drehen.
Viel, weil ich natürlich damit auch unser Selbstverständnis auch als Redaktion nach außen trage, obwohl die Redaktion damit jetzt nichts zu tun hat, aber unser Haus, unsere Produktion. Wir haben stark aufgebaut auf dem, was die Kollegen vom RBB schon recherchiert hatten, Matthias Deiß und Jo Goll, die einen Film gemacht haben, ein Buch geschrieben haben und eben zeitnah auch mit allen gesprochen haben, also mit den Brüdern, mit der Kronzeugin, die für uns nicht mehr erreichbar war im Zeugenschutzprogramm. Und aus deren Material und den vielen tausenden Unterlagen aus den Gerichtsakten haben wir uns quasi unser Bild gebastelt. Und bis zuletzt, also die härteste Arbeit war tatsächlich, weil es ja ein Overvoice ist, also ein Off-Text, der ja viele Dinge setzt und behauptet. Also es gibt ja dieses hässliche neudeutsche Wort vom Faktencheck. Wir haben ihn in, also bis zum Exzess betrieben.
Weil sie die Ermordete ja auch selbst ab Filmsekunde 1 erzählen lassen.
Ganz genau, das ist aber natürlich ein dramaturgischer Kniff. Okay. Auch deshalb, weil wir wissen, die gerichtsbekannte Wirklichkeit ist mit dem Freispruch geendet, weil aus Mangel an Beweisen man denn die Tatbeteiligung der Brüder nicht nachweisen konnte. Einer selber erzählen zu lassen, ziemlich radikal aus ihrer Sicht, mit dem, was wir wissen, auch vor allem den Aussagen der Kronzeugin, setzt hinter dieses Urteil ein Fragezeichen. Ohne dass es behauptet, so war es. Deswegen sagt sie ja auch, alles, was ich euch jetzt erzähle, wurde sowieso nicht geglaubt. Also uns war wichtig, dass man neben die eine gerichtsfestgestellte Wahrheit das setzt, was man aus den Akten, vielleicht übrigens auch als Richter hätte, auch feststellen können.
Wie groß ist denn, wenn man sich diese Mühe gemacht hat, das alles nochmal zu recherchieren und einen Film zu erzählen, der eine glaubhafte, wahre Geschichte erzählen soll? Wie groß sind dann Bedenken, dass Leute sich diesen Film angucken, die nur darauf gewartet haben und auf der einen Seite sagen, ich habe es immer gesagt, so sind die, sag ich schon seit Jahren, dass das mit der Integration sowieso nicht klappt. Und auf der anderen Seite könnten ja auch diejenigen versuchen, ihnen einen Strick draus zu drehen, die sagen, ja super, jetzt hat die Maischberger mit der Hormann zusammen einen total islamfeindlichen Film gemacht. Es gibt nicht einen guten Muslim im ganzen Film. Vielleicht ihr Ausbilder später, wo sie die Lehre macht. Über den wird gesagt, das ist auch ein Muslim, aber der respektiert Menschen, die sein wollen, wie sie sind.
Also alles, was Sie sagen, kann tatsächlich nur jemand sagen, der entweder den Film nicht gesehen hat oder der sowieso als Idiot unterwegs ist und gar nicht realisieren möchte, was dieser Film sagt. Dieser Film, also die größte Heldengeschichte des Films ist eine junge Muslimin, das ist die Kronzeugin.
Die Evin.
Evin ist diejenige, die mit ihrer Mutter und ihrer Mutter, die geben alles auf, ja. Also die Mutter gibt ja auch die andere, die hat ja nicht nur eine Tochter, sondern die hat auch Söhne, die gibt komplett die Familie auf, um einmal eben in diesem Prozess zu sagen, was Sache ist. Das ist die Heldengeschichte, die wir sozusagen erzählen können, weil es eben sich so...
Da sagt jetzt der aber das kritisieren will, sagt, ja, die tauchen ganz am Ende auf, die kriegen nur so ein bisschen Film. Bis dahin sehe ich aber Hardcore-Muslime, die sich in einer salafistischen Moschee sich aufstacheln lassen.
Also ich kann keine Rücksicht nehmen auf Leute, die einen Film nicht zu Ende gucken. Und ich werde, das habe ich aber wirklich auch für mich ganz klar gesehen, ich werde nicht anfangen, über Dinge, die man zu kritisieren hat, deshalb nicht zu reden, weil irgendein Idiot daraus etwas machen kann, was es nicht ist. Um es nochmal klar zu sagen, dieser Film ist nicht ein Film, der handelt von Muslimen und Deutschen oder von Ausländern und Christen oder von Gläubigen und Ungläubigen. Er handelt von Fundamentalismus versus der Beachtung von Menschenrechten. Er handelt von Radikalisierung versus Liberalität. Der Schulterschluss, den wir machen hier, ist der mit Evin oder Leuten wie Seran Atish zum Beispiel, eine gläubige Muslimin. Sie hat mir was voraus, ich glaube an gar nichts, aber sie glaubt an das, was der Islam sie lehrt und hat eine liberale Moschee hier in Berlin. Und diese Muslime habe ich genauso im Blick. Weil ich weiß, dass die sagen, helft uns, eben gegen die fundamentalistischen und radikalen Tendenzen in unserer eigenen Community einen Standpunkt zu haben. Und das ist mein Schulterschluss. Und ich weiß übrigens, also auch die Salafisten werden uns nicht mögen. Und die Radikalfundamentalisten und die Radikalreligiösen werden uns auch nicht mögen. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Und ich habe es aber viel zu lange getan und das hat mich geärgert, weil ich nämlich natürlich aus meinem Selbstverständnis heraus immer gesagt habe, ich lebe in einer multikulturellen Stadt und jeder soll so leben, wie er will. Und aus dieser Haltung heraus habe ich aber selber auch viel zu lange gar nicht hingeguckt, aus Rücksicht Dinge, die ich in einem deutschen Kontext furchtbar kritisieren würde, also Dinge, die nicht richtig laufen, aus meinem Verständnis auch als Frau. Ich habe es nicht getan, weil ich dachte, ich will eben nicht und das ist doch die Kultur und das wird schon. Und damit habe ich das Feld den Sarazins überlassen und das war ein Fehler. Die Sarazins haben ja, also ich nenne den jetzt Pars pro Toto,
ja.
Die sagen ja, eine Sache ist mal so, zum Teil auch genetisch mal so angelegt und ethnisch und so, und das wird sich nie ändern. Ich bin genau der anderen Meinung. Also eine Sache mag gerade falsch laufen, aber wir haben es in der Hand, es zu ändern.
Ja, und wir hatten doch auch gerade nochmal diese sehr, sehr wichtige, wie ich fand, anthroposophische Diskussion über die Rassenfrage, dass es grundsätzlich schon mal totaler Schwachsinn ist, Menschen in Rassen zu unterscheiden, weil es beim Mensch so etwas wie Rassen nicht gibt.
Ich habe gerade ein tolles Gespräch gehabt mit einem georgischen Archäologen der Frühzeit, der ausgegraben hat 1,8 Millionen Jahre alte Schädel aus der Zeit, aus der das, was wir heute sind, sozusagen aus Afrika wieder über Eurasien nach Europa gekommen ist. Es ist albern, es ist lächerlich. Und trotzdem eben, finde ich, muss man auf... Also das, woran ich glaube, sind die universellen Werte der Menschenrechte. Und in dieser ganzen Verwirrung, die um uns herum ist, bin ich jetzt linksliberal, bin ich rechts, was bin ich eigentlich, bin ich deutsch oder was, gibt es doch eine einzige Sache, an die man sich gut halten kann. Also achte einfach darauf, dass jeder sein Leben selbstbestimmt leben kann, dass jeder die Freiheit bekommt, aber dass die Freiheit nur so weit geht, wie sie die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Das ist so simpel.
Welches Gefühl oder welchen Gedanken wünschen Sie dem Kinobesucher, der aus dem Film rauskommt?
Als wir den Film in einer kurzen Vorführung zum ersten Mal auch den Redakteuren gezeigt haben, in einem Kino in Kreuzberg, auf einer eben großen Leinwand, sind wir nachher alle auf die Straße gegangen, um gegenüber in ein Café uns zu setzen und zu reden. Und ich, das ist interessant, jeder von uns ist anders über diese Straße gegangen, weil sie sind ja plötzlich mitten in dieser Welt.
Ja.
Und sie gucken plötzlich ganz anders auf die Leute, die an ihnen vorbeilaufen. Also deswegen mag ich ja den Anfang des Films so, die könnte ich sein, die könnte ich sein. Das ist ein Signal, das ist also, wenn Sie so wollen, für so die biodeutsche Mehrheitsgesellschaft, bitte in Anführungsstrichen, das Signal, guck mal, du lebst mit Menschen in deiner Nachbarschaft, interessier dich doch mal, wie es denen geht, was in deren Leben passiert. Das ist das eine. Und die andere Zielgruppe ist die Seran Artisch mir nahegebracht hat. Das habe ich so gar nicht gesehen, aber sie sagte, wie wichtig das ist, dass wir einen Film machen für junge Menschen. Und übrigens betrifft es ja auch Jungen. Also wenn zwei Menschen zwangsverheiratet werden. Und das passiert übrigens viel häufiger als dann am Ende diese radikale Tötung, die dieser Film hat. Aber dass zwei junge Menschen, aus welchen Gründen auch immer, übrigens nicht nur in muslimischen Familien, sondern auch in anderen Familienstrukturen, die Clan-Strukturen haben, dass sie gezwungen werden, einen Cousin oder eine Cousine zu heiraten, trifft ja beide Seiten. Und sie sagte, das Wichtige ist, dass dieser Film denen, die in solchen Situationen stecken, zweierlei zeigen. Erstens, du bist nicht allein und zweitens, du kannst Hilfe suchen. Denn erst dann kommen die auf die Idee, dann googelt man und dann findet man wirklich zahlreiche Hilfsangebote, Häuser, die da sind und in der Tat auch wie ein nur das Jugendamt, das man einschalten kann. Und also all diese Angebote sind da. Das heißt also, es sind, je nachdem wer diesen Film sieht, auch junge Leute, ich habe einen Verein in Berlin gegründet für Kultur- und Bildungsprojekte an Berliner Schulen und wir gehen seit 11 Jahren vor allem an diese Schulen, also Neukölln, Kreuzberg. Also hoher Migrationsanteil kann man schon gar nicht mehr sagen, weil es ist eigentlich nur noch ein Migrationshintergrund zu finden. Und ich möchte gerne mit diesen jungen Leuten diskutieren über Wertvorstellungen, weil ich ja merke, dass es verführerisch ist, übrigens für beide Seiten, für die Mädchen und die Jungs, einem Regelwerk zu folgen, irgendwie eine klare Linie zu finden und solche Dinge. Also auch das gibt es ja. Gar nicht der Druck, der von den Eltern kommt, sondern die eigene Radikalisierung oder eine Versuchung, die von fundamentalistischen Sichtweisen ausgeht. Mit denen möchte ich gerne reden.
Und das macht jetzt auch die Filmproduzentin Sandra Maischberger. Dürfen Sie sich ruhig auf der Zunge noch mal zergehen lassen.
Ich bin immer noch Journalistin, ja.
Filmproduzentin Sandra Maischberger zu Gast in eine Stunde Film. Gut, Journalistin ist sie nebenbei auch noch.
Ich habe immer gesagt, ich bin der Azubi hier in dem Kreis, weil ich noch nie einen Kinofilm gemacht habe.
Ich finde, Sie haben das großartig gemacht und zwar alle zusammen als tolles Teamwork.
Danke.
Es ist ein ganz toller und gleichzeitig wichtiger Film entstanden. Ich wünsche Ihnen ein so breites Publikum wie möglich.
Danke, das würde ich mir auch wünschen.
Was ich Ihnen wünsche und freue mich auf das nächste Gespräch zum nächsten Projekt. Wir werden eins finden.
Ich bin sicher.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Unsere Personaldecke ist recht dünn, wisst ihr?
Naja, er hat immer noch die Steine, also...
Holen wir sie uns. Und benutzen sie, um alle zurückzuholen.
Einfach so. Ja, einfach so.
Selbst wenn es nur eine kleine Chance gibt, alles ungeschehen zu machen. Wir schulden es jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen.
Wenn wir das tun, woher wissen wir dann, dass es jetzt anders ausgeht als beim letzten Mal?
Beim letzten Mal hattet ihr mich noch nicht.
Und... Wer ist schon drin gewesen? Kurze Handzeichen bitte. Ja, also doch, der ein oder andere. Wart ihr wohl auch, zumindest zum Teil, unter denen, die Disney das Rekordergebnis von über $1 Milliarde Umsatz in 5 Tagen beschert haben? Das ist schon ziemlich irre, finde ich. Ich habe das zumindest lange nicht mehr erlebt, dass weltweit eine solche Masse von Fans in wenigen Tagen in die Kinos rennt, um einen Film zu sehen, der mehr gehypt wurde als vielleicht jeder andere Film vorher, höchstens noch zu vergleichen mit Episode 7 von Star Wars vor ein paar Jahren oder noch weiter zurück, damals Episode 1, nach so langer Zeit, die neuen Star Wars Filme, Episode 1, 2 und 3, da war es vielleicht ähnlich, wenn aber auch am Ende vielleicht nicht so extrem wie jetzt gerade mit Endgame. Es ist der 22. Film aus dem Marvel Cinematic Universe und natürlich geht es weiter. Gleich im Sommer schon mit dem neuesten Spider-Man-Film Far From Home. Also es ist jetzt nicht alles vorbei nach Endgame, aber klar ist auch, ohne da jetzt was zu spoilern, dass es zumindest nach Endgame nicht mehr so weitergehen kann, wie bis dahin. Ihr wisst, dass es Stars gab, die schon vor längerem angekündigt hatten, danach keine weiteren Verträge mehr für weitere Filme zu unterschreiben. In den Rollen, denen sie da gespielt haben, die spannende Frage ist halt nur, wie scheiden die aus dem MCU aus? Sterben, Rücktritt, Verlust der Superkräfte durch keine Ahnung was für neues Kryptonit oder so, der Fantasie sind da ja wirklich kaum Grenzen gesetzt. Es waren aber eben halt doch noch nicht alle drin, das ist schon auch klar, insofern müssen wir hier jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Den Cliffhanger vom Vorgänger, vom Ende von Infinity War, den kennen ja nun alle. Thanos oder auch Thanos hatte den Handschuh voll mit den Infinity-Steinen, hatte geschnipst. Und zack, war die Hälfte allen Lebens im gesamten Universum ausgelöscht und das betraf eben auch einige der Superhelden. Ich will euch deshalb gar nicht weiter mit irgendwelchen Infos zur Story und was da jetzt genau passiert aus der Ruhe bringen, sondern hab was sehr Witziges für euch von der geschätzten eine Stunde Filmhörerin Lolle zugeschickt gekriegt, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Dazu müsst ihr den Bösewicht Thanos oder Thanos, je nachdem, ihr müsst ihn googeln. Das ist schon alles, ne? Dann erscheint zurzeit, wenn ihr das tut, also einfach nur diesen Namen eingebt bei Google, erscheint zurzeit als erstes Suchergebnis ganz oben der Wikipedia-Eintrag und daneben oder darüber, je nach Auflösung, ist der goldene Handschuh mit den Infinity-Steinen drauf abgebildet. Und den müsst ihr anklicken, den Handschuh. Also müsst ihr nicht, könnt ihr. Aber solltet ihr, wenn ihr das noch nicht kennt, also Thanos googeln, Handschuh anklicken, abwarten, Spaß haben. Sehr schöner Tipp. Vielen Dank, liebe Lolle, und euch viel Spaß beim Ausprobieren und im großen Finale Endgame, wenn ihr da noch nicht drin wart. Kritik? Na gut, er ist eine halbe Stunde zu lang, also 2,5 statt der wirklich sehr langen 3 Stunden hätten es auch locker getan. Und weil Zeitreisen nun mal ein zentrales Thema des Films sind, dürft ihr auch die Sinnfrage einfach nicht stellen. Die geht nicht auf, wie ich behaupte. Wie jedes Mal, wenn Zeitreisen in Filmen ein Element sind, dann Sinnfrage besser nicht stellen. Der Rest, Herrgott, ist halt Marvel und die Regie der Russo Brothers. Ne? Das passt schon. Also, was soll ich sagen?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wie viele es genau sind, das weiß niemand so genau, denn die Dunkelziffer liegt sehr hoch. Nur ein Bruchteil aller Vergewaltigungen werden angezeigt. Viele Täter kommen ungeschoren davon. Die Opfer sind dann auf sich alleine gestellt und müssen das Erlebte irgendwie verarbeiten. Mit genau dieser Thematik spielt der Film Das schönste Paar, der ab Donnerstag im Kino ist. Anna Wollner ist bei mir. Ich grüße dich, meine Liebe.
Hallo, Tom.
Sag mal, du hast den Film gesehen und du hast mit Hauptdarstellerin Luise Heyer gesprochen. Anna, das schönste Paar sind ja grundsätzlich erstmal zwei. Luise Heyer ist für ihre Rolle auch für den Deutschen Filmpreis nominiert. Wer gehört noch dazu?
Maximilian Brückner. Die beiden spielen nun ja das schönste Paar oder auch das perfekteste Paar, zumindest in den ersten Minuten. Da sind sie im Urlaub auf Mallorca, lieben sich am Strand, sie gehen glücklich zurück in ihre Finca und werden dort überfallen. Drei deutsche Jugendliche Jugendliche stehen in der Tür. Malte, so heißt Brückner im Film, bietet ihnen Geld an, die Handys und sogar die teure Spiegelreflex-Digitalkamera. Aber das wollen die alles nicht. Der Anführer der drei zwingt Malte dazu, mit Liv zu schlafen, vor deren Augen, und vergewaltigt sie dann auch noch selbst.
Alles gut. Also, das ist nicht die Schuld, die ich erwartet habe.
Alter, das reicht doch langsam. Jetzt lass uns endlich gehen.
Ein bisschen ist es wie bei Michael Haneke und Funny Games, nur dass Regisseur Sven Tadicken da keine Home-Invasion-Story draus macht, sondern ein schwer traumatisiertes Paar zeigt, das sich 2 Jahre später, zurück im Alltag, noch immer schwer tut, wieder sowas wie Normalität in ihr Leben zurückzubringen.
Ja, das klingt vor allen Dingen auch sehr, als würde genau dabei, bei diesem Weg zurück in die Normalität, auch noch irgendein spezieller Haken auf die beiden zukommen.
Ja, denn eines Tages, da sieht Malte den Täter auf der Straße in einem Dönerladen, verfolgt ihn und ist sich seiner eigenen Rolle auf einmal nicht mehr bewusst. Er will Rache, kann das aber nicht so richtig formulieren und fängt an, dem Täter nachzustellen, sein Leben auszuspionieren und merkt nicht, wie die Beziehung zu Liv darunter leidet.
Und wie schafft es dieser Film jetzt, dass das Ganze dann nicht so ein überzogen dramatischer Beziehungsfilm wird?
Sven Tadicken, der sowas wie der Experte für gestörte Beziehungen im deutschen Kino ist, schafft es, die Beziehung zwischen Malte und Liv immer wieder neu auszuloten, ohne dabei wirklich in so ein plumpes Rachedrama zu verfallen. Die Liebe der beiden, die ist immer präsent, ohne dass Tadicken zu großes Aufsehen darum macht. Es sind eher so die kleinen Gesten, flüchtige Handbewegungen, einzelne Blicke, bei denen man merkt, dass bei denen, ja, wie man immer so schön sagt, die Chemie stimmt oder auch die Liebe vorhanden ist, aber eben auch die Risse, denn die Erwartungen an die Beziehung und den Umgang mit dem Erlebten, die verschiebt sich.
Ich habe dir nie irgendwelche Vorwürfe gemacht, aber dass du mir jetzt diesen Typen anschleppst, das ist total eine Nullnummer.
Was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was?
Ja, zum Beispiel, das hätte doch mal Eier gehabt. Weißt du, du kommst mir vor wie so ein Kater, der mir seine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat.
Es ist ein Film, der immer auf Augenhöhe mit seinen Figuren ist, aber der eben auch die Zerrissenheit und Unsicherheit zeigt.
Luise Heyer ist für die Lola nominiert, gleich zweimal sogar. Die sehen wir also quasi jetzt am kommenden Freitag wieder beim Deutschen Filmpreis. Denn neben diesem Film ist sie auch noch für Der Junge muss an die frische Luft nominiert als beste Nebendarstellerin. Zu Recht, was sagst du?
Ja, es ist ein nuanciertes Spiel mit großer Wirkung. Ihre Figur ist immer unter Anspannung, immer gefühlt auf dem Sprung und auf der Flucht, selbst 2 Jahre danach noch beim Grillen mit Freunden.
Wisst ihr, irgendwann steht man vor der Entscheidung, ob man sich sein Leben versauen lässt von seinen Ängsten und Vorwürfen, weil man irgendwie 3 Arschlöchern begegnet ist, oder ob man es einfach mal wegpackt.
Liv, du musst da nichts zu sagen.
Ja, aber es ist doch total verrückt. Ich meine, egal, wen du fragst, fast jeder entschuldigt sich dafür, dass er überfallen wurde. Ich hätte nicht mehr so spät rausgehen dürfen. Ich hätte nicht so provozierend schauen sollen. Ich habe die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt. Wir hätten keinen Sex am Strand haben sollen und so weiter und so weiter.
Scheiße passiert, schiebt sie noch hinterher. Und die Dreharbeiten haben sie dann auch ziemlich mitgenommen.
Ja, es war schon eine Grenzerfahrung tatsächlich, das zu drehen auch. Weil ich eine Figur gespielt habe, die ja permanent unter Anspannung steht, weil sie eigentlich krampfhaft versucht, die Vergangenheit wegzudrücken. Und nicht in dem Prozess ist, wo sie es gerade verarbeitet, also die 2 Jahre dazwischen, sondern dann danach. Und es aber immer und immer wieder hochkommt und das permanent mit mir mitzuschleppen während des Drehs. Ich bin jetzt keine Schauspielerin, die dann immer wieder abends aussteigt und wieder einsteigt und ich versuche es, aber es arbeitet eigentlich permanent in mir. So. Und deswegen war das sehr anstrengend.
Das schönste Paar erzählt von einem großen Trauma, sehr ausdifferenziert und mit einer so unterschwelligen Wucht, die im deutschen Kino wirklich selten zu finden ist. Für mich einer der deutschen Filme des Jahres und meine Daumen für Luise Heyer am Freitag, die sind wirklich gedrückt.
Und ihr solltet euch ruhig reintrauen, sagt Anna in genau diesen Film, Das schönste Paar, jetzt ab Donnerstag im Kino. So, in diesem Sinne, gehaben Sie sich wohl, die Damen und die Herren. Das war's mit Eine Stunde Film für heute. Ich verabschiede mich aufs Herzlichste von euch. Jetzt raus, aber nächsten Dienstag gerne wieder rein in eure Ohren möchte Tom Westerholt. Es war mir eine Freude. Nächsten Dienstag dann mit Regisseurin Sherry Horman zu Nur eine Frau. Außerdem das Biopic über Stan Laurel und Oliver Hardy, also über Dick und Doof, auf das ich auch sehr gespannt bin. Seid da sehr gerne dabei. Bis dahin, tschüss zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.